Heute gibt's ein Wiederhören mit der Bäuerin Magdalena Kühn. Sie war vor 5 Jahren mein Gast und ich wollte von ihr wissen, gibt es den perfekten Garten?
Den perfekten Garten gibt's nicht. Ich denke, ein Garten, der ist immer so, wie er ist und oft auch so, wie man selber auch Zeit hat, sich für den Garten, wo man gestaltet, was man drin tut, da investiert.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Sibylle Giel im Gespräch mit
Magdalena Kühn. Selbstversorgerin in Aidling.
Und Hauswirtschaftsmeisterin und Biobäuerin und vor allem Gartenbäuerin, Mutter von 3 Kindern, die aber schon groß sind, und Autorin des Buches Mein Selbstversorgergarten mit Bäuerin Leni durchs Gartenjahr. Sie haben dieses Buch nicht geschrieben, weil Sie glauben, den Leuten so zeigen zu können, wie der perfekte Garten ist, sondern warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Weil ich der Meinung bin, man muss einen Garten von der anderen Seite betrachten. Es gibt sehr viele Gartenbücher, es gibt sehr viele, ja, wo man das Wissen nachlesen kann, wie man es genau macht, was man machen muss, dass ein Garten so gelingt, dass man einen Ertrag hat. Und ich selber habe die Erfahrung gemacht und möchte es auch wieder weitergeben, dass ein Garten eigentlich von ganz anderen Faktoren zusammenhängt.
Von was?
Ein Garten ist ganz einfach gesagt, jeder meint, oh, der macht viel Arbeit, ein Garten. Aber ein Garten ist ja oft so, dass man sagt, Mensch, jetzt war vielleicht der richtige Zeitpunkt zu ernten. Oder jetzt ist der richtige Zeitpunkt, irgendwie Pflegearbeiten zu machen. Und genau da hat man vielleicht keine Lust. Oder das Wetter ist nicht danach. Oder man ist nicht zu Hause. Oder man hat keine Zeit. Es gibt irgendwelche Faktoren, die man hat. Ist den eigenen Wunsch, das mache ich jetzt oder das wäre jetzt zu tun, laut Plan, hindern. Und ich möchte diesen Lesern beibringen und trotzdem ist Gartenarbeit was Schönes und der Garten darf so sein, wie er ist. Und wenn ich gerade viel Zeit habe, dann schaut er anders aus, als wenn ich sage, Mensch, es geht momentan nicht. Und die Leser sollten einfach damit zufrieden sein, weil oft komme ich zu einem Besuch irgendwo noch und dann sagt jeder, oh, aber mein Garten darfst du jetzt nicht anschauen, weil der schaut jetzt gerade aus oder hätte ich doch was anderes gepflegt. Oder sie sagen, wie erst letzte Woche gekommen, da war er wunderschön, man geblüht hat alles und der Salatkopf war wunderbar und wie auch immer. Aber jetzt ist halt gerade, ach, ich hatte keine Zeit. Und schon fangen die Leute an, sich zu entschuldigen,
klar,
wo ich dann sage, ist doch egal, nimm den Garten so, wie er ist und freu dich einfach, wie er ist. Und komm aus diesem Gedanken raus, immer perfekt muss alles sein. Und ich denke, wir müssen in unserer Gesellschaft sowieso mal vielleicht mal ein bisschen anders denken, dass es nicht immer alles so perfekt sein muss. Man macht sich so einen Druck.
Und dann auch noch im Garten, was ja eigentlich was Schönes sein soll. Ich bin groß geworden im Mittelfränkischen in einem kleinen Ort und ich weiß noch, da gab es einen Garten von Freunden von meinen Eltern. Da war wirklich alles perfekt. Und irgendwie, der war zwar eines Teils schön, aber man hat sich nicht richtig wohlgefühlt da, weil man eigentlich immer so eher ein schlechtes Gewissen gehabt hat, wenn man so das Gefühl hatte, dass der Mann des Hauses nochmal mit der Nagelschere das Gras nachschneidet. Das sind aber auch immer so Moden, oder? Weil ich meine, das war natürlich in den 60er, 70er Jahre, da waren die Gärten schon aufgeräumter, gell?
Genau, ist sicherlich Mode. Momentan ist ja wirklich der Trend in die andere Richtung, dass man sagt, ein Garten darf mehr Natur haben, mehr Vielfalt haben. Also momentan geht es ja wirklich in die andere Richtung, aber meistens eher so ein bisschen in dem dekorativen Garten, also ob es eine Blumenwiese ist oder ob es jetzt vielleicht die Rabatten sind. Im Gemüsegarten da drinnen, da ist man ja dann eher nur schon ein bisschen, ja, man meint, man muss viel, das Ziel ist ja meistens von dem Gartenbesitzer, Ertrag zu haben. Also ich muss möglichst viel rausholen und es muss so schön sein, wie auf der Packung angegeben ist, wie das Bild ist, wie das im
vom Saatgut.
Genau.
Und die Welt ist anders.
Und ich sage oft immer, du kannst alles so machen, wie es drin steht. Genau an die Anleitung halten. Genauso machen, wie es draufsteht oder wie es im Fachbuch steht. Und es wird doch anders. Weil es gibt auch mal, wie ich zuerst schon gesagt habe, das eigene, das persönliche, dann auch die eigene Zeit und die Schnecken oder das Wetter. Ja, es gibt so viele Faktoren, die wo mitspielen in dem Ganzen.
Es gibt ja immer irgendeinen ersten Schritt. Wenn ich jetzt wirklich von Gartenarbeit, von Gartenanlegen, vom Pflanzen keine Ahnung habe, aber Ihnen jetzt so zuhöre und Sie mich verführen mit der Idee, dass ich irgendwie so ein wildes kleines Reich habe, wo ich auch noch ernten kann, wo ich mich an Blumen erfreue, aber eben auch meine Zucchini ernten kann und dann in die Pfanne tun. Gibt es so den ersten Schritt? Weil ich hätte einen Heidenrespekt davor, muss ich sagen.
Genau, und der erste Schritt, und das habe ich auch in meinem Buch reingeschrieben, der erste Schritt ist das, anzufangen.
Wie fange ich denn an, Frau Kühn?
Genau, einfach anfangen. Viele scheuen, wie sie selber sagen, scheuen, oh Gott, das kann ich nicht. Nein, einfach anfangen und dann klein anfangen. Der Traum ist ja immer zu sagen, wow, so einen schönen großen Garten möchte ich auch haben. Jeder träumt vom großen Gemüsegarten und da rate ich echt ab. Ich sage, fangt es klein an, ganz klein. Und wenn ich mal mit einem Blumentopf auffange oder mit einem kleinen Kistel oder mit einem Beet auffange.
Also wenn ich nur einen Balkon habe, kann ich auch Gemüse ziehen?
Genau, wenn ich nur einen Balkon habe, dann fange ich da mit Gemüsebau an.
Was ist da nett und fröhlich und will nicht zu viel von mir? Welches Gemüse?
Du darfst jetzt wirklich sagen, man kann am besten immer mit den Tomaten in einen Eimer anfangen, da sehe ich was, oder in den Kistel meinetwegen Radieschen rein oder einen Salat rein. Also irgendwas reinpflanzen und einfach anfangen. Und in dem Moment, wo man klein anfängt, dann ist man nicht überfordert. Mhm. Das ist das Erste, dass die Leute dann ganz schnell überfordert sind und dann macht's keine Freude mehr. Und dann schmeißt man das Handtuch. Und in dem Moment, wo man begeistert ist und wo man ja, was davon hat, dann macht man automatisch mehr. Und dann immer größer werden, immer mehr machen und vor allem der Blick öffnet sich. In dem Moment, wo Begeisterung aufkommt und wenn man so eine Flamme wird, dann wächst man auch rein.
Ich meine, jeder hat natürlich auch andere Voraussetzungen. Manche haben wirklich nur einen kleinen Balkon, manche nicht mal den. Manche haben einen Innenhof. Also wir in der Stadt haben ja oft auch Innenhöfe. Und auf dem Dorf, in der Kleinstadt, ist natürlich Garten eher eine Selbstverständlichkeit als in der Stadt. Das ist ja alles unterschiedlich. Und Sie geben auch Seminare. Wer kommt denn zu Ihnen?
Es kommen dann Leute, die sagen, ich möchte mich entweder es lernen. Die kommen dann auf meine Gemüseacker, dass man einfach mitmacht. Und ich sage, macht's mit. Das Gartenarbeit ist ja nicht bloß, dass ich sage, ich kann es erklären. Das kann ich auf einem Vortrag auch erklären. Sag, so geht es. Dann gebe ich denen Folien oder halt Unterlagen mit, wo man das nachlesen kann. Und die wissen das, wie es funktioniert. Wenn die aber zu mir dann auf mein Gemüsefeld kommen und sagen, wir machen das miteinander, dann mache ich es nicht so, dass ich sage, so, ich zeige dir jetzt, halt, wie man gelbe Rüben vereinzelt, sondern da heißt es, mach mal.
Du und was mache ich dann, wenn ich bei Ihnen gelbe Rüben vereinzel?
Dann machen Sie es eine Zeit lang einmal mit mir gelbe Rüben.
Und was heißt das?
An den Boden hinknirgeln und dann die gelbe Rüben, die wollen auf die Saat, das wo halt schon gekommen ist, und 5 cm hoch, alle 2 cm eine gelbe Rüben stehen lassen, den Zwischenraum rausziehen und wieder stehen lassen. Dass die gelbe Rüben, wenn sie wächst, einfach Platz hat, einfach eine schöne gelbe Rüben wird. Und das muss man machen. Eine Zeit lang muss man das machen, weil dann, ja, dann verinnerliche ich das ja ganz, ganz anders. Und ich kriege das Gefühl, wie das ist. Am Anfang die Begeisterung, ja, hurra, Garten ist ja innen, super, man geht aufs Acker, man macht da was und nachher kommt das, dass man merkt, naja, jetzt tut das Kreuz schon ein bisschen weh und irgendwann denkt man sich, naja, jetzt halt Durst und dann, wie lange dauert es nun eigentlich? Das ist dann so ein Prozess, wo man denkt, auf einmal kommen so kleine, ja, so Zwischengefühle, wo es vielleicht jetzt nicht mehr die Begeisterung ist und irgendwann kommt dann das Gefühl, dass man so drin ist und dann macht man das einfach und denkt an nichts mehr. Und diese Erfahrung mache ich immer wieder selber. Jetzt mache ich es ja wirklich schon lange nur und immer wieder. Und dass ich dann da in so einen Prozess reinkomme, wo das einfach schon bald in das Meditative geht, dass man einfach das macht. Man geht so dahin, Gedanken kommen, Gedanken gehen weg. Man auf einmal spürt man nicht mehr das Kreuz, weh tut oder wie auch immer, sondern man spürt dann die Sonne, die Wärme, vielleicht die Stille. Auf einmal beobachtet man, weil wenn man so die Gelbe rum da so rausrupft, auf einmal spannt man einen Käfer oder einen Regenwurm oder man merkt, man spürt man mehr den Boden.
Bei mir sitzt Magdalena Kühn, die Autorin des Buches Mein Selbstversorgergarten. Wenn Sie so begeistert erzählen vom Garten, gibt es eigentlich auch hoffnungslose Fälle? Waren bei Ihnen schon Leute, die sich das Garteln haben beibringen lassen wollen, wo Sie gesagt haben, hoffnungslos?
Nein. Das gibt es nicht, weil ich glaube, der, wo sich interessiert und sagt, Mensch, ich möchte mich mit dem Thema Garten auseinandersetzen, der lässt sich einfach darauf ein und es ist einfach mal ausprobieren und vielleicht später dann sagen, nein, das ist nichts für mich. Aber das habe ich noch nie erlebt, weil der Mensch wahrscheinlich mit Garten so verbunden ist, weil es sind ja Bausteine in der Erde oder die Erde an sich, wie wir Menschen ja selber auch gebaut sind. Und ich glaube, dass so im völligen Unterbewusstsein, das, wo wir vielleicht gar nicht steuern können mit unserem Hirn, dass dort dann der Mensch sich einfach wohl drin fühlt. Bei den Kindern merkt man es ja, ein Kind in einem Garten, das hat immer irgendwas zu entdecken, was zum Schauen. Das kratzt ein bisschen rum, das fühlt sich wohl. Ein Kind ist in einem Garten, sagt nicht, dass es langweilig ist. Vielleicht, wenn man sagt, ja, jetzt musst du ewig häufen oder irgendwas mitmachen. Aber das ist ja ein ganz anderer Aspekt. Aber
und es wird in mir wieder wach, wenn ich anfange, mit dem Garten zu arbeiten, wenn ich anfange, im Garten zu arbeiten?
Das wird wieder wach. Und dass man sich einfach diesen Prozess stellt, dass man sagt, dann mache ich einfach mit und tue einfach auch in dem Garten irgendeine Tätigkeit. Dieses Ernten, dieses Aussehen. Und da kommen schon Gefühle, was heißt Gefühle auf, da kommen einfach, das ist einfach so eine wertschätzende Arbeit. Ich denke mal, in dem Moment, wo ich bloß ein Samenkorn habe und das aussehe, und wenn das einfach, also da muss doch jeder draufkommen, da sagen, Mensch, was ist das, wenn ich in meiner Hand ein Samenkorn habe? Das ist bloß eine winzige Perle und aus dem wächst was. Das lege ich da in die Erde rein, mache es zu. Und dann wächst was draus. Das kann ich eigentlich nicht beeinflussen. Ich kann nicht sagen, was werden soll. Das wird einfach das, was das Samenkorn als Information drin hat. Und wenn man das macht, also da muss man doch wirklich dankbar sein und auch wirklich, ja, das ist ja ganz was Besonderes eigentlich. Und dass man sich da auch beschäftigt und irgendwann vielleicht einmal draufkommt, wenn man da drin arbeitet, auch der ganze Prozess von Werden, also das sah die aus, das kommt, das wächst, das reift, gewinnt irgendwann einen Höhepunkt und dann darf es auch wieder vergehen. Also gehört, wenn es ist, dann ist es sowieso weg. Aber es gibt auch Blumen, sage ich mal. Wenn das einmal in der vollen Blüte ist, ein wunderschön, also total eine schöne Blume ist, und dann verwelkt sie und kriegt einen Samenstand und dann verteilt sie es auch wieder. Und wenn ich das auch nur stehen lasse, weil ich mir denke, oh, das ist ja total ein schöner Herbstschmuck, den lasse ich jetzt einfach für die Vegel oder irgendwas, oder dass der Raureif drin hängt. Und im Frühjahr kommt es dann auch meistens unter dem Schnee wieder auf oder wenigstens so Teile. Da denke ich, oh, das war ja voriges Jahr auch da. Und wenn ich das auf mein eigenes Leben vielleicht einmal übertrage und sage, siehst, man hat seine Aufgabe, man wächst heran, man hat einmal so diesen in der vollen Blüte drin, der Ski, aber wie wertvoll ist dann, wenn es weitergeht, der Samenstand? Also was kann ich auch an Wissen, an Gedanken weitergeben?
Aber das klingt alles so überzeugt bei Ihnen und so geschlossen und so geduldig. Aber sind Sie nie auch mal im Garten und fluchen mal ganz klein und leise, weil vielleicht die Schnecken gekommen sind und was weggefressen haben oder weil irgendwas ganz anders ist, als Sie sich's gedacht haben?
Oh ja.
Es beruhigt mich.
Ganz gewiss. Ich bin nicht immer so gut drauf, wenn ich in den Garten gehe. Und oft, wenn ich dann nur im Haus bin, dann denke ich mir, oh Gott, jetzt muss ich fast einmal in den Garten gehen und das machen, irgendeine Tätigkeit. Und dann denke ich mir, eigentlich habe ich keine Lust. Es gab halt andere ganz nette Tätigkeiten auch noch, die wo es vielleicht ein bisschen leichter gerade sind oder so. Aber es ist ja jetzt zu tun. Und dann gehst du in den Garten, dann kommen dann vielleicht auch diese, so wie Sie gerade gesagt haben, so enttäuschende Momente, entweder vom Wetter her, wo ich nicht beeinflussen kann, Trockenheit oder zu nass oder Hagel oder es wächst einfach nicht. Oder die Schnecken oder das Unkraut, das wo ich einfach vielleicht nicht mehr, wo ich nicht mehr nachgekommen bin.
Also nicht mehr nachkommen, eben rauszupfen.
Genau. Mhm. Okay, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft.
Also Unkraut gehört nicht dazu. Auch nicht beim entspannten Biogärtnern.
Das ist vielleicht ein eigenes Thema.
Okay.
Genau, okay, da können wir nur mit draufgehen, was ich zum
also Unkraut habe. Also erstmal, was bringt Leni Kühn zum Fluchen?
Was? Das sind diese Sachen, ja, dass man sagt, das kann es ja nicht zeigen. Da steckst so viel Zeit rein, so viel Kraft und so viel Hoffnung auch irgendwo. Heuer mache ich es ja ganz toll. Gell? Also ich mache heuer alles wunderbar und überlege alles und denke, und dann, batsch, hat es doch nicht hin.
Da müssen auch Sie durch.
Genau.
Und jetzt heißt es Selbstversorgerbuch. Aber heißt es, Sie machen wirklich oder Sie ernähren sich wirklich rein aus Ihrem Garten? 18 Kühe gibt es auch noch auf dem Biobauernhof. Aber sind Sie wirklich reine Selbstversorger?
Also die Gemüse, das ist reine Selbstversorgung.
Mal Lust auf eine Banane?
Sicherlich auch. Also man darf es jetzt ja nicht so eng sehen, gell? Dass ich sage, okay, ich ist nichts anderes mehr. Aber so diese diese Lebensmittel, wo ich anbauen kann, baue ich an und von denen lebe ich. Tomaten baue ich auch. Ich kaufe jetzt keine Tomaten. Ich warte, bis meine Tomaten soweit sind.
Schmeckt das heißt, Sie essen im Hochsommer Tomaten und in der Zeit und danach und davor nichts an Tomate?
Ne? Geht man auch nicht ab, weil da habe ich jetzt halt vielleicht schon den Kopfsalat oder ich habe die Radiesel. Also man gehört schon dazu, dass man da rechtzeitig anfangen muss, dass man was anbaut. Aber ich nutze das einfach, was jetzt da ist. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass man das, was man jetzt reif ist, was jetzt regional bei mir wächst, dass das für mich einfach richtig ist. Dass es viel besser zu mir passt, als wenn ich sage, ich esse irgendwas, das wo, ja, das wo jetzt ganz woanders wieder eingeflogen wird oder sowas. Es ist mit dem Essen, ist ja, also man muss dahinter sein, dass man da erstens was anbaut und konsequent, dass man nichts kauft. Weil die Gefahr ist es, man hat einen Garten, baut was an, tut es auch bevorraten und dann geht man zum Supermarkt und denkt so, boah, die gelben Rüben, die schauen ja so schön aus und dann kaufst du das. Dabei hast du vielleicht gelbe Rüben im Sand eingelagert oder wenn du im Garten musst du es holen, musst du es sein, vielleicht nicht so wie die vom Supermarkt. Also, dass man da selber konsequent ist und sagt, nein, ich habe was und das nutze ich. Also, dass ich mein, das, wo ich anbaue, wertvoller.
Ich weiß noch, wir haben Weintrauben am Haus gehabt und die haben wir alle immer nimmer mögen. Weil wir mussten dann immer die Weintrauben essen und wollten eigentlich immer in der Zeit genau was anderes. Eigentlich hätte man immer tauschen müssen mit den Nachbarn, die dann was anderes haben und ihnen das ein bisschen zum Hals raushängt. Ich weiß, wir haben massenhaft Zucchini geschenkt bekommen, weil die ganzen Ehemänner haben sich verbündet und sind in den Zucchini-Streik getreten. Sowas haben sie nicht.
Also mit den Zucchini ist ja immer dieses, jedes Jahr das gleiche Thema. Alle Leute jammern dann, wenn es Zucchini-Schwemme ist. Wenn ich ein gutes Jahr habe, habe ich auch Zucchini. Aber da denke ich halt auch so, wenn die Zucchini meint, sie muss wachsen bis zum geht nicht mehr und die andere Zucchini auch wächst und die dritte Zucchini wächst auch noch wie und nicht mehr die Schneckenmenge die Zucchini mehr, dann brauche ich sie auch nicht essen. Also da bin ich dann so, dass ich sage, nein, ich nutze nicht das, was ich, gerade bei Zucchini, das, was ich brauche, das tue ich bevorraten, dass ich einfach das einmache, pikant, ja, das nehme ich her und wenn die andere Zucchini meint, sie muss wachsen bis zum geht nicht mehr, dann lasse ich sie und denke mir, wächst doch zu. Ist mir jetzt auch egal.
Die darf dann rauswachsen.
Und ja, nicht mit der Zucchini da sämtlichen Freundschaften kaputt machen, weil wenn da immer wenn
Oder die Ehe.
Oder die Ehe. Nein, wenn da immer sagt, wow, magst du Zucchini? Und man merkt schon, die Nachbarn machen die Türe zu von dir, weil die mit der Zucchini daherkommt. Ja, dann lasse ich die Zucchini wachsen und denkt der Natur. Ich habe sogar mal den Versuch gemacht, und Gott, bei Zucchini, das wächst so, da hieß es, kann kein Mensch brauchen. Und da brauche ich, und ich nehme halt den schönen, guten, kleinen. Und wenn das andere einfach so passiert, dann schaue ich zu und denke, jetzt bin ich gespannt, wie lange.
Wie große noch.
Genau, und ich habe sogar eine Zucchini mir ein Nachbarskind gegeben und gesagt, so, das kriegst du jetzt zum Basteln. Und die hat da rumgeschnitzt und das war wunderbar. Und die war beschäftigt und das war einfach nett, weil mir dachte, ja, genau, das ist dann, geht wieder zum Kompost.
Und sind Sie denn mal zu verführen, so mit asiatischem Essen, mit indischem Essen oder vietnamesischen, wo ihr dann auch andere Dinge drin sind, vielleicht nicht nur die in heimischen Gärten wachsen.
Ich mag sehr gerne indisch essen. Ich mag diese Würze. Mhm. Und das kann ich doch auch ausprobieren. Also ich glaube, man darf nicht da nicht so eng sein. Da sage ich, ich nehme nur noch das her, was es jetzt gibt. Gern kaufe ich Gewürze, was anders. Ich denke bloß, dass man da ein bisschen bewusster umgehen muss mit diesen. Da ich sage, okay, was ich anbauen kann, baue ich an. Auch und politisch, weil Essen ist ja irgendwo politisch, dass ich sage, Mensch, wir können nicht von anderen Ländern diese Lebensmittel einfliegen bei uns, die haben wir auf dem Teller. In anderen Ländern nehmen wir diese Flächen, die ich leite, weg.
Ja.
Die brauchen einen eigenen Boden für Gemüseanbau. Oder, und wir, die plantagenmäßig, nehmen wir das da rein. Das muss nicht sein. Und dann wundert man, wenn das einfach alles nicht mehr harmonisch ist in der ganzen Weltpolitik, wie es abläuft gerade. Und da denke ich mir, Essen ist politisch und da muss ich auch bewusst sagen, okay, muss das sein oder können wir uns auch selber ernähren? Und generell, dass wir sagen, wir müssen vielleicht, wenn wir schon mit diesem Thema sind, uns einmal wieder neu ausrichten und sagen, wir müssen schauen, dass wir uns selber ernähren können. Das ist einfach die Zukunft. Weil das
unabhängig zu sein.
Unabhängig zu sein. Und da fangen wir doch am besten schon mal klein an. Da haben wir gesagt, okay, Leute, fangt es an, was anzubauen. Klein fängt es an, wird es größer, dass man sensibel wird, dass man auch unser Können vielleicht wieder herhöht, auch wie funktioniert was, wie geht was, dass man da schaut, dass man ganz eine neue Zukunft aufbaut.
1:1 der Talk und bei mir sitzt, ja, kann man jetzt entweder sagen, Magdalena Maria Kühn oder Leni Kühn, Buchautorin, Biobäuerin, Und Sie sagen, Essen ist politisch.
Genau, Essen ist politisch. In
Warum?
Dem Moment, wo man was isst, ist ja vor dem Lebensmittel, was man vor sich stehen hat, ja ein Riesenaufwand, jetzt hätte ich gesagt, ein richtiger Rattenschwanz, bis das auf meinem Teller ist. Und das ist politisch, weil ich es beeinflussen tue. Wo wird das erzeugt? Wie wird es verarbeitet? Wie kommt es zu meinem Teller? Kommt es mit Schiff, mit Flugzeug, mit einem Lastwagen? Oder hole ich das einfach vom Anbauer, Gemüsegärtner nebenan? Oder wird es einmal um die ganze Welt gekurft? Haufen Subventionen drauf, auf welchem Boden wächst es oder auf Nährlösungen, auf Gewächshäuser, Glashäuser, Spanien, wie auch immer.
Aber jetzt beschäftigen Sie sich natürlich intensiv damit. Ich meine, Sie haben, kommen wir gleich drauf, Sie haben den konventionellen Bauernhof von Ihren Schwiegereltern auf Bio umgestellt und machen ganz, ganz viel. Aber es sind ja nicht alle Menschen hauptberuflich mit Nahrungsmitteln vertraut, sondern viele von uns haben Arbeit, haben Kinder, haben Haushalt. Und müssen auch noch schauen, dass was auf den Tisch kommt und beschäftigen sich vielleicht nicht so intensiv. Können die auch politisch korrekt in Anführungszeichen einkaufen?
Können sie in dem Sinn, aber da muss ich wirklich sagen, man muss sich da auseinandersetzen. Wenn sich jemand ein Auto kauft, dann macht er sich ja wahnsinnig viele Gedanken, wie das Auto sein muss, welche Marke, woher, wohin, bis zur Farbe. Da macht man sich Gedanken. Und beim Essen, da nimmt man das hin, was da ist. Also da muss man sagen, jeder muss wirklich da so viel Verantwortung übernehmen und sagen, ich muss mich mit meinem Essen auseinandersetzen.
Und kann ich das Stadt und Land? Also ich finde, manchmal ist es nämlich sogar in der Stadt leichter, weil da wirklich auch Bioläden sind, weil ich da die große Auswahl habe. Auf dem Land, wenn ich jetzt nicht als selber einen Garten habe und nicht die Zeit habe, da viel rein zu investieren, dann ist es ja manchmal wirklich so, dass fast nur noch die Supermärkte übrig geblieben sind, wo ich keinen großen Einfluss habe. Oder sehe ich das falsch?
Man hat immer Einfluss, weil wenn ich irgendwas sage, das mache ich nicht, das kaufe ich nicht und wenn das alle Leute machen.
Die Macht der Verbraucherin.
Genau, die Macht der Verbraucher und das ist sehr groß. Und nicht nur die Macht der Verbraucher, sondern die Macht der Menschen generell. Wenn ich mir irgendwo einsetze und sage, wir möchten irgendwas ändern, in irgendeinem Bereich, das kann jetzt so, das, was ist ein Lebensmittel, das kann aber auch, wie geht es weiter mit unserer Natur, mit unserer Zukunft, wie wir hier leben wollen, wenn die Menschen sagen, na, das machen wir nicht, wir ändern was, wir möchten neue Strukturen, wir möchten querdenken. So wie es jetzt gerade läuft, läuft es nicht mehr lang. Und das heißt ja, die Welt wird sich ökologisch ernähren oder überhaupt nicht mehr. Oder die Welt wird
sich... Das sagt
sich
jedenfalls Herr von Löwenstein, Prinz zu Löwenstein.
Genau.
Vorsitzender vom Bioverband.
Genau, so ist es.
Und auch ein Kämpfer in der Hinsicht.
Oder dass man sagt, wir müssen uns regional ernähren. Wir müssen selbstbewusster werden und sagen, wir kümmern uns um das. Und wir dann einfach das neu ausrichten, wo man sagt, nein, das geht doch gar nicht. Das war doch immer schon so. Nein. Und wenn die Verbraucher oder die Menschen einfach sich zusammentun, dann kann man schon was ändern. Und irgendwann springt die Politik dann auf.
Und Frau Kühn, wie war es bei Ihnen konkret? Weil Sie haben vor 26 Jahren Ihren Mann kennengelernt und haben dann ja eingeheiratet auf einem traditionellen Bauernhof. Konventioneller Landbau, oder? Wie war das damals? Sie haben ja umgestellt.
Genau, aber mein Mann hat zuvor schon den Betrieb umgestellt, wie der den Hof übernommen hat.
Und waren alle begeistert und haben gesagt, hurra, endlich? Nein.
Nein, das war damals noch zu einer Zeit, da war das noch nicht so. Bio war da noch ganz neu. Das Bio war noch ein bisschen suspekt. Also man weiß es gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Wie kann man da überhaupt davon leben? Wie werden sich die Böden verändern? Man geht ja mit dem Boden auch ganz anders um. Das war schon sehr mutig von meinem Mann, das zu machen.
Und wie haben die Eltern reagiert?
Die waren hinter ihm gestanden.
Ah, das ist ja gut.
Die Familie war schon hinter ihm gestanden.
Und die Umgebung, so die Bauern außenrum?
Die war kritisch, die haben das auch beäugt und gesagt, okay, jetzt macht er das, jetzt schauen wir uns mal das an. Das war sicherlich nicht leicht für ihn. Und auch, man muss einfach dahinter stehen und sagen, nein, als erstes muss man wirklich selber überzeugt sein. Ist es wirklich der richtige Weg? Damals hat man es noch nicht gewusst. Und er war das und hat es einfach durchgezogen.
Das Ganze in Aidling, in der Nähe von Murnau.
Genau.
Und da gibt es ja dann auch Rückschläge. Und es ist ja auch eine finanzielle Geschichte immer. Es ist ja nicht so einfach umzustellen.
Die Rückschläge waren jetzt halt in dem Sinne nicht vorhanden. Das war Milchwirtschaft schon immer. Er hat dann schon mit einer Molkerei die sichere Abnahme gekriegt, dass die Biomilch dann annehmen. Und das war dann so ein bisschen das Erlebnis auch von der Umwelt, vom Dorf. Da fährt doch tatsächlich der Milchlaster her und holt nur seine Milch ganz separat und fährt zu den.
Und zahlt einen anständigen Preis, von dem Sie und Ihre 18 Kühe und 3 Kinder auch leben können?
Genau. Und jetzt ist es sowieso anders. Es gibt viel mehr Biobetriebe bei uns in der Gegend. Es ist ganz anders geworden. Aber damals bei der Umstellung war es so eine spannende Zeit.
Und jetzt müssen Sie sich keine Sorgen mehr um Absatz machen, weil der Verbraucher und die Verbraucherin eigentlich schon sagen, wir wollen, also sehr viele von uns, wir wollen Bioprodukte, oder? Und auch da bereit sind, ein bisschen mehr zu zahlen.
Ja, also das ist jetzt sicherlich schon vorbei, dass man sagt, Mensch, wie funktioniert das? Es sind ja Verbände jetzt dahinter und dass man sagt, Mensch, diesen Biomarkt zu beliefern.
Jemals bereut? Gab es mal so Sekunden, wo Sie gedacht haben, oh?
Nein, noch nie bereut. Noch nie bereut. Aber das Bio ist jetzt nicht bloß, dass man sagt, weil jetzt halt auch mehrere Betriebe sagen, okay, wegen dem Preis kann man vielleicht umstellen. Das gehört aber auch mehr dazu. Es kann wirklich, es ist nicht die Lebenseinstellung, aber dass man sagt, Bio. Gut, es ist vielleicht ein bisschen falsch, dass der Verbraucher meint, man muss da noch mehr das Ökologische überhaupt, diese ganze Artenvielfalt, diese Strukturen von dem Ganzen, von der Betriebsgröße, Betriebsbewirtschaftung. Ich glaube, das gehört schon auch dazu, dass man sagt, wie geht es da auch weiter? Und nicht bloß, ich habe eine Vermarktungsform gewählt, die kann ich dann auch in einen Riesenstil durchziehen, sondern ich möchte das Kleinstrukturierte, um einfach eine Vielfalt in die ganze Gegend reinzubringen.
Weil Sie auch als Bauern Verantwortung haben eigentlich für die ganze Landschaft, für die ganze Kultur außenrum, für die Landschaftskultur, oder?
Ja, es ist schon eine Verantwortung der Landwirte, weil die einfach die Flächen haben. Es ist aber auch die Verantwortung von jedem Kleinen. Das haben wir wieder vielleicht am Anfang von unserem Garten, auch von jedem kleinen Hausbesitzer. Wie geht der mit seinen Flächen um ihn rum um? Und auch das ist eine Verantwortung. Der Bauer hat halt einfach mehr Flächen, die wo er betreut, die bewirtschaften muss und hat da die Verantwortung. Aber auch der einen Garten hat, wann mäht er, wie oft mäht er, was pflanzt er rein, welche Hecken baut er an. Ich meine, da hat auch der Hausbesitzer mit seinem Vorgarten oder seinem Umfeld genauso viel Verantwortung für seine Fläche.
Hat Ihnen das Bienenvolksbegehren was geholfen? Weil das war ja auch marketingmäßig eigentlich super, dass man nicht gesagt hat, du musst dieses und jenes und das beachten, sondern erstmal die Biene, gegen die ja keiner was hat, so in den Mittelpunkt zu stellen. Das ging direkt von der Biene ins Herz sozusagen. Hat es geholfen?
Gut, dieses Volksbegehren, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir heute darüber reden, weil das doch politisch sehr aufgeputscht wurde, also sehr heiß diskutiert wurde. Es hat jetzt verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite denkt man jetzt endlich mal nach. Ich meine, das Aufrütteln, nachzudenken, Leute, so geht es nicht mehr weiter. Wie gehen wir mit den Flächen um? Also da war das mal top, dass man einfach mal wachgerüttelt wird. Es hat sicherlich ein paar Fehlinformationen gegeben, weil ja auch sich angegriffen gefühlt haben, das sind wir, die Bösewicht oder wie auch immer, das wo gar nicht gestimmt hat, wo man sich wusste, der Angreifer war vielleicht gar nicht da. Also da hat es sehr viele Emotionen hat's da gegeben, die so durch das schnelle Volksbegehren, diese Abwicklung vom Volksbegehren, vielleicht die Informationen nicht genau sauber rübergekommen sind und dann hat es da schon ein bisschen so Missstimmung gegeben. Aber an sich ist das mit Sicherheit eine gute Grundlage, dass man mal neu diskutiert und sagt, wie gehen wir in Zukunft weiter, was müssen wir machen für alle.
1:1 heute mit einem Gespräch von 2019.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Sibylle Giel.
Magdalena Kühn, Kräuterpädagogin und Biobäuerin.
Und Autorin des Buches Mein Selbstversorgergarten mit Bäuerin Leni durchs Gartenjahr. Sie erzählen so überzeugt, wie Sie sich richtig und gut ernähren und wie der Garten im Prinzip Ihren Rhythmus und Ihr Leben bestimmt. Aber ich weiß auch, Sie haben 3 Kinder, auch wenn die mittlerweile schon ziemlich groß sind, 2 Buben, ein Mädchen, ein Mann. Und ich denke gerade immer so, irgendwie, Kinder sind ja eigentlich auch gern mal Opposition. Haben die immer mitgemacht? Haben die nicht manchmal auch gesagt, wir hätten gern eine Blume aus dem Supermarkt, hätten gern eine Banane zur Unzeit oder doch mal eine Tomate vielleicht im Frühling?
Ja, doch, sicherlich kommt einmal so die Zeit in einem bestimmten Alter von den Kindern, dass man sowas möchte. Also mit der Banane habe ich jetzt gar keine Schwierigkeiten, weil die ist sowieso immer das ganze Jahr irgendwo. Da gibt es ja, ich glaube, bei der Banane gibt es gar keine Jahreszeit, weil das immer. Das
aber nicht in Ihrem Garten?
Nein, in meinem Garten gibt es nicht. Ganz gewiss nicht. Und dass man die Kinder, schon, es gibt schon mit so Zeit, ne? Wie ich gesagt habe, ein bestimmtes Alter, wo man sagt, eigentlich möchte ich ja. Und die anderen Freunde haben es auch so. Aber Kinder begreifen das ganz schnell, wenn man sagt, das habe ich jetzt und das gibt es auch. Und deswegen ist aber, das hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen eng an, aber deswegen ist die Ernährung genauso ausgewogen.
Da mache ich mir ja auch keine Sorgen. Ich habe jetzt nicht Angst gehabt, dass ihre Kinder nicht ausgewogen ernährt sind. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass die mal Opposition machen oder dass man halt, ach Gott, als ich ein Kind war, gab es viele Kinder von Bauernhöfen in der Klasse und die haben immer so selber geschmierte Brote dabei gehabt mit einer guten Leberwurst und oft noch selber gebackenes Brot. Und ich fand das absolut toll. Und die haben mich eigentlich beneidet, dass ich ein bisschen Geld gehabt habe, um vielleicht beim Hausmeister irgendein schreckliches Gebäck zu kaufen. Und so haben wir getauscht, weil man doch oft das andersrum mag, als man es halt von zu Hause gesagt kriegt. Sowas habe ich eigentlich eher gemeint.
Na, sicherlich ist die Zeit damit da. Ich muss ganz sagen, ich weiß gar nicht, wie das mal gegangen ist. Das wundert mich jetzt selber. Muss ich gleich nachdenken, wie das da war. Also sie haben aber da gar nicht so gejammert. Also,
wahrscheinlich haben sie einfach immer so gut gekocht.
Wahrscheinlich.
Wenn sie durch den Garten marschieren.
Aber ich koche immer noch gut. Und das dann, glaube ich, dass das vielleicht ist, ich weiß es nicht, das ist einfach gegangen. Es ist gegangen. Und jetzt sind die sehr kritisch. Also jetzt, zuerst schaue ich mir, denke ich, so als Jugendliche, kommen wir schon mal daher und sagen, oh, Bio und so, weißt du. Aber jetzt, wo sie erwachsen sind, oder ja, absolut kritisch.
Legen nicht ihrer Mutter gegenüber, sondern der Welt gegenüber,
genau,
oder?
Genau, der Welt gegenüber legen größten Wert aufs Essen, dass sie sagen, ah, na, brauche ich es gar nicht. Also sie sind wirklich bewusst, ernähren sich sehr bewusst, ernähren sich auch intensiv, was esse ich da. Und ich denke, der Welt gegenüber sehr kritisch.
Und übernimmt jemand mal den Hof?
Ja, den Hof übernimmt er. Weil die sind jetzt halt alle nur neutral, sagen wir so. Aber so die Größten ist es der jüngste Sohn, der Georg, dass der den Hof dann einmal weitermacht. In welcher Form auch immer, das wissen wir ja nicht. Ich meine, das hängt dann immer darauf um, welchen Partner, Partnerin kriegt er oder die Tochter vielleicht auch, welche Partner hat er. Also ich denke, dass das muss man einfach mal abwarten. Bis jetzt macht es mein Mann Ino. Und wenn einmal die Zeit dazu reif ist, und das, wenn man auch das Vertrauen hat, wenn die Zeit reif ist, dann kann man die richtigen Entscheidungen treffen.
Ist ja noch hin, Sie sind 1967 geboren.
Genau,
Sie sind
ich
ja
fühle mich noch so gut und so jung, gell? Und ich habe noch so viel vor. Gerade auch das mit dem Gemüsebau, mit meiner Gemüse, ja, was man Tätigkeit, was man machen kann, auch mit Leid, also mit Seminaren und sowas, dass ich jetzt noch gar keine Zeit habe, dass ich mir denke, oh, wie geht's weiter?
Wie sind Sie groß geworden, Frau Kühn? Wie sind Sie aufgewachsen?
Ah, in der Landwirtschaft. Also ich bin selber auch in der Landwirtschaft aufgewachsen. Meine Eltern haben einen Betrieb gehabt, habe dann auch beruflich so diesen Weg auch gewählt, habe Hauswirtschaft gelernt, habe da drin auch meine Meisterprüfung gemacht und ja, also ich war schon in diesem Milieu beheimatet.
Und nie gedacht, irgendwie mal in die Stadt ziehen zu wollen und was ganz anderes zu machen nach New York, Paris? Kann ja auch nur das kleine München sein.
Nein, habe ich eigentlich noch nicht gehabt. Also früher, da war der wirklich sehr, sehr gern daheim. Also ich war eher so zurückhaltend, hat sich gelegt und noch so weit weg kann ich jetzt gar nicht. Erstens, weil ich einen Garten habe und weil ich kein Englisch kann. Und ich bleibe daheim.
Und was passiert mit den Kräutern?
Ich habe mal diese Ausbildung zur Kräuterpädagogin gemacht. Das hat einfach einmal so reingepasst. Man macht ja immer wieder Fortbildungen, Weiterbildungen und das war auch so ein Element, was ich gemacht habe. Und habe aber dann später, bin ich viel mehr von dem Kräuter, gehört dazu, passt in meine Philosophie rein, aber gehe jetzt viel mehr in diesen Bereich der Selbstversorgung. Da hat es mich auch noch mehr gefesselt, kenne die Kräuter genauso dazu, aber diese Selbstversorgung und alles, was man daraus machen kann, mit Gartenbau, mit Selbstversorgung, das hat mich dann nur mehr gefesselt, wo ich jetzt halt nur mehr Zeit lieber da drin investiere, da draus was mache und schaue, was kann ich nur draus machen, als so mit dieser Kräuter.
Und welchen Part hat Ihr Mann? Was übernimmt der? Wie ist da die Arbeitsteilung?
Ja gut, wir haben ja nur die Landwirtschaft, die wir machen, gemeinsam. Aber da unterstützt mich dann schon. Also bei dem Garten oder den Acker, den Gemüseacker muss man ja herrichten. Man muss mal was mit der Maschine machen und mit den Geräten. Und er ist selber ganz begeistert auch, weil ich mit meiner Begeisterung alle anstecke wahrscheinlich. Kann er nicht aus, aber er ist auch selber auch überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist in die Zukunft.
Und kocht er auch?
Nein, aber er genießt es, was ich koche.
1:1 der Talk. Und bei mir sitzt Leni Kühn. Und ihr Lebensrhythmus wird ganz eindeutig vom Garten dominiert und bestimmt. Und ja, Sie leben schon eigentlich mit der Natur sehr, oder?
Ja, ich lebe total mit der Natur. Und das ist, dass man einen Garten hat. dann geht man automatisch rein, weil du denkst ja so, wie, was ist jetzt zu tun, wie läuft es jetzt? Man nimmt auch viele Sachen bewusster wahr, ob das Wetter das ist oder Niederschläge. Und was auch jetzt wachsen tut, könnte es sein, dass man, jetzt sagen wir mal, Tomaten haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, dass die schon reif ist. Dass man, wenn man das einmal aber erlebt, dass das einfach viel später erst kommt, wird man durch den Garten viel, viel sensibler, wie ein Ablauf von der Pflanze oder wie jetzt sagen, wie man vor einem selber wieder abläuft.
Was haben Sie konkret gelernt von Ihrem Garten?
Auf der einen Seite die Dankbarkeit. Du kannst was, einen Samenkorn reinlegen und du kriegst was zurück. Das Vertrauen auch, dass es was, immer was mir gibt. Es wächst was und ich darf einfach vertrauen, da wächst jetzt eben der Salat und ernährt mich auch. Also das Vertrauen und der Boden gibt mir, wenn ich ihn schon richtig behandle, der Boden schenkt mir immer wieder was zurück, wenn ich ihn auch gut behandle. Und das ist das Vertrauen, dass ich in der Natur dazukehre, dass ich da auch eingebettet bin, dass ich meinen Platz habe und dass ich, wenn ich ganz harmonisch damit lebe, ich da wirklich da meinen Raum kriege und mich wohlfühlen darf.
Haben Sie gewusst, dass seit November 1994 es wirklich in Artikel 20a vom Grundgesetz verankert ist, das Staatsziel Umweltschutz?
Na.
Sie leben es, aber man fragt sich manchmal, ob es die Politik auch schon lebt. Ist für Sie zum Beispiel Artenschutzgesetz, ist es für Sie so der Weg in die richtige Richtung, dass auch die Politik jetzt versteht, wie kostbar eigentlich diese Welt ist?
Es ist sicherlich an der Zeit gewesen, weil man hat in den letzten Jahrzehnten wirklich Raubbau gemacht an der Natur und dass das jetzt, dass man Umdenken braucht. Das ist die Politik, das ist die Wirtschaft, dass man einfach sagt, Mensch, so geht es immer weiter. Und wenn man mal vielleicht das verstanden hat, wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Ich selber bin in der Ausbildung tätig, also in der Hauswirtschaftsausbildung, Lehrberuf. Und zu meinen Lehrmädchen sage ich dann immer, ihr seid Autofahrer. Und ihr merkt, ihr fahrt in die verkehrte Richtung. Was macht ihr dann? Ihr dreht doch um. Das ist für die nicht total selbstverständlich. Klar, drehe ich um und suche den richtigen Weg. Ich sage, und so macht es bitte auch in einer Tätigkeit. Also wenn wir gerade in der Ausbildung einen Fehler machen, dass man sich sagt, wow, das ist jetzt so gewesen, jetzt machen wir den weiter. Nein, wenn ich mit meinem Hirn erkenne, wow, das ist der verkehrte Weg, dann drehe um und es ist richtig. Das ist in Ordnung, dass ich umdrehen darf. Es ist nicht so, dass man immer alles richtig machen muss, dass immer alles gelingen muss. Das ist nicht das Ziel von unserem Leben. Das Ziel ist es, dass ich, wenn ich einen Fehler erkenne, mich verändere.
Hätten Sie nicht Lust, wenn ich jetzt Markus Söder wäre, wenn ich jetzt Ministerpräsidentin von Bayern wäre und Sie einladen würde, mal eine Rede im Landtag zu halten?
Doch, das mache ich schon.
Gell? Das wäre, finde ich, gar nicht schlecht.
Nein, das geht ja nur darum, dann sagen, Mensch, die Tätigkeit in der Politik ist ja jetzt oft so, ich war es nicht, das waren die anderen. Dann sag, na, wir hocken alle in dem Boot, irgendwo haben wir einen Fehler gemacht, ändern wir das, machen es richtig und das ist in Ordnung. Und da geht es auch mit dem Artenschutz, mit dem Ganzen, mit der Vielfalt, was wir eigentlich in der Wirtschaft gemacht haben, auch der ganze Bereich, wie leben wir, wie wohnen wir. Meine Tochter ist sehr aktiv in dem Transition Bewegung, Wandel einfach, dann sagt, was kann man alles machen? Wie geht die Zukunft weiter? Diese jungen Leute, wie möchten die in 20 Jahren oder 30 Jahren leben? Wie leben wir da? Bestimmt nicht so, wie es jetzt läuft, sondern anders. Da geht es wieder los. Selbstversorgung, schauen, was können wir anbauen. Oft denke ich mir, die Leute sagen zu mir, mein Schleni, machst du viel Arbeit im Garten? So viel Arbeit. Wo ich mir denke, wenn jetzt ein Banker kommt und den gleichen Garten hat, zur gleichen Zeit in den Garten geht, da sagt man, hat der ein schönes Hobby. Mei, hat's der Ski. Es geht nicht darum, was ich tue, sondern wie ich es mache. Und wenn ich sage, Mensch, der Garten, wenn ich reingehe, ist Arbeit oder ist Hobby?
Und für Sie ist es was?
Für mich ist selbstverständlich.
Und Yoga brauchen Sie nicht. Sie entspannen sich, oder? Sie müssen nicht meditieren und müssen kein Yoga machen. Weil Sie, das ist für Sie schon der Garten.
Das ist schon entspannend. Und ich erlebe es an mir selber, wenn ich abends durch den Garten gehe. Also gut, abends macht man vielleicht noch irgendwas, erledigt man und geht durch den Garten. Und das kann auch ein kleiner, mini kleiner Garten sein vor einem Reihenhaus. Und wenn man da durch den Garten geht, schaut noch ein bisschen, betrachtet irgendwas, da sieht man ganz andere Dinge. Da fühlt man auch ganz andere Dinge. Man nimmt den Garten ganz anders wahr. Man nimmt ihn eigentlich nicht wahr, dass ich sage, oh, jetzt muss ich was machen, sondern man ist da eher Gast im Garten. Da bin ich Gast, ich darf nur was anschauen, vielleicht was zupfen, vielleicht irgendwas riechen. Und diese Stimmung, die habe ich auf die Nacht oder in der Früh, wenn man in den Garten geht, wo das alles noch so
ruhig ist. Wenn alles noch ganz ruhig ist.
Genau, wo es so ruhig ist.
Jetzt haben Sie 3 Kinder und haben auch gerade von Ihren Kindern gesprochen. Sie sind selber Jahrgang 1967. Wir älteren Menschen schauen ja so unterschiedlich auf Jugend, auf Kinder. Sind Sie eher optimistisch, was so die Weiterentwicklung, was so auch das Verantwortungsbewusstsein für diese Umwelt anbelangt, wenn Sie auf die heutige Jugend in Anführungszeichen schauen?
Ja, ich bin total optimistisch. Erstens bin ich ein optimistischer Mensch. Also ich denke immer, ja, das kriegen wir schon hin. Und die Herausforderung ist dazu da, dass wir einfach was machen. Und die Jugend jetzt, die werden mit diesen Problemen auch umgehen lernen und die werden einen neuen Weg finden. Wir müssen bloß bereit sein, dass man auch die Möglichkeit gibt, neu zu denken. Und nicht meinen, so wie es wir gemacht haben, so ist es richtig. Und so bleibt es, weil es einfach so kehrt. Und das müssen wir uns ändern, dass wir einmal diese neuen Gedanken, da wo man vielleicht sagen, so ein Schmarrn, das gibt es ja gar nicht, das geht ja nie. Von dem müssen wir wegkommen. Eine Generation vor uns, bevor die nach dem Krieg oder wann die angefangen haben, werden die auch sich gedacht haben, die Jugend wird sagen, das machen wir jetzt einfach, wir bauen was auf, das wird so. Und da wird bestimmt eine Generation gesagt haben, geht gar nicht. Und es ist gegangen. Also ich glaube, der Mensch ist so kreativ und so fähig und macht die Herausforderung, wo er jetzt kriegt, dass er die stemmen kann. Und man muss aber auch ihm die Zeit und den Raum geben.
Das war 1:1 mein Talk mit der Kräuter- und Gartenexpertin Magdalena Kühn von 2019. Dieses und unsere weiteren biografischen Gespräche finden Sie in der ARD-Audiothek und dort gibt es auch den Podcast »Die Sache ist die, die Geschichten hinter den Dingen erzählt«.